Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Herzlich willkommen, Dr. Ralf Belusa. Moin, Ralf.
Hallo, moin.
Schön, dass du heute da bist. Du bist ein erfahrener Marketier. Stell dich gleich selbst vor. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du bist auch wieder ein Vertreter der Unternehmensseite, in dem Fall eines sehr ordentlichen B2B-Unternehmens. Erzähl doch mal kurz selbst was zu dir und zu deiner Rolle.
Bitte. Ja, vielen lieben Dank. Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, wie gesagt, ich habe die vielen letzten Jahre, also 10 Jahre lang bestimmt, sehr viel mit Zahnungs-Awin und Axel Springer natürlich auch Marketing gemacht. Online-Marketing kennt man natürlich auch. Und bin jetzt seit bald 3 Jahren schon auch bei Hapag-Lloyd und bin dort eben für das Digital Business und Transformation verantwortlich. Und da fällt mitunter eben auch Marketing drunter. Aber da erzähle ich dann später auch nochmal was dazu, weil das hat auch Auswirkungen eben auf die Transformation, auf Digital Change und solche Sachen.
Super. Stell doch mal vielleicht kurz dein Unternehmen vor, weil die Marke Hapag-Lloyd, die gibt es ja in diversen Zusammenhängen. Was ist denn genau das, was dein Unternehmen so tut?
Also die Hapag-Lloyd, das kann man sich vorstellen, wenn man ab und zu diese orangefarbenen Container sieht, wo Güter von A nach B transportiert werden. Und die Hapag-Lloyd transportiert eben mit Schiffen, LKWs, Güter von A nach B, also das ist der Kaffee aus Kolumbien oder die Haribo-Gummibärchen nach Australien oder die Autos, Automobile von A nach B in die Länder und so weiter. Also super viele Güter, Transporte von A nach B. Und das andere, was es unter Hapag-Lloyd natürlich noch gibt, sind die Kreuzfahrten. Da wird letztendlich auch die Brandmarke genutzt, aber ist jetzt nicht in dem eigentlichen Kern von Hapag-Lloyd, von dem Transport- und Logistikgeschäft, da wo ich bin.
Sehr gut. Du bist CDO, Chief Digital Officer bei Hapag-Lloyd, dort auch für die Transformation verantwortlich oder mitverantwortlich. Vermutlich muss das ganze Unternehmen sich irgendwie transformieren. Das Unternehmen hat ja eine vermutlich 100-jährige Geschichte oder noch älter, weiß ich gar nicht so genau.
Genau, seit 1847. Mhm. Also doch schon eine ganz schön lange Geschichte in der Transformation auch. Man hat sich auch sehr stark weiterentwickelt. Also wenn man sich die Transportschiffe von früher anguckt, auch wie Albert Ballin früher, deswegen hier auch in Hamburg letztendlich der Ballindamm, wo das Ballinhaus steht, hat sich dort auch sehr viel transformiert, dass es zum Beispiel dann auch Ärzte auf den Schiffen gab, auf den Transportschiffen und sowas. Das hat sich dann immer weiter erweitert bis zum Transport, also nicht nur Passagiertransport, sondern auch logistischer Transport, Gütertransport. Und so erfindet sich natürlich auch Hapag-Lloyd über die 170 Jahre jetzt auch kontinuierlich weiter.
Sehr gut. Du bist dort schon seit über 2 Jahren in Verantwortung. Beschreib doch mal so die wesentlichen Transformationsherausforderungen, in der sich so ein Schlachtschiff darf man gar nicht sagen, aber so ein großer Dampfer wie Hapag-Lloyd befindet.
Genau. Also ich glaube, dass die Herausforderungen, die unterscheiden sich in manchen Dingen gar nicht so stark von anderen großen Unternehmen, wo einfach viele Menschen zusammenarbeiten mit vielen unterschiedlichen Abteilungen. Was bei Hapag-Lloyd noch dazu kommt, ist, Hapag-Lloyd ist in 129 Ländern aktiv. Das heißt, in 129 Ländern gibt es Offices, Kollegen vor Ort und Hapag-Lloyd im B2B-Business hat einen sehr starken Fokus natürlich auf den Gütertransport, aber man arbeitet auch mit sehr vielen Partnern so gesehen auch zusammen. Deswegen ist die Komplexität auch sehr, sehr hoch. Also man arbeitet nicht mit einem Partner zusammen, sondern womöglich mit 10 oder 15 Partnern. Sei es im Hafen, sei es der Kran, sei es der Trucker und so weiter. Also da sind natürlich viele Player am Start und das erhöht die Komplexität. Und die muss man natürlich in der Transformation auch für die 129 Länder dann dementsprechend bedienen. Also sprich, das, was in Deutschland funktioniert, muss nicht unbedingt in Frankreich funktionieren. Oder in Asien oder in Kolumbien oder in Pakistan.
Ja. Und ist es richtig, dass ihr, oder wie sieht überhaupt eure Wettbewerbslandschaft aus? Also ihr habt vermutlich global agierende Player als Wettbewerber, die so eine ähnliche Größenklasse oder noch größer sind als ihr und ihr habt vermutlich ja auch regionale Heroes, gegen die ihr in den jeweiligen Märkten antreten müsst, oder?
Ja, richtig, wobei also die Großen spielen da natürlich, ich nenne es mal die großen 5, 6 Player, die dominieren natürlich schon sehr stark das Schifffahrts- und Logistikgeschäft.
Die Großen, das sind sowas wie Maersk und...
Genau, Maersk, Costco, CMA, CGM, solche Sachen, MSC. die großen Player, die decken natürlich schon sehr, sehr viel ab. Mhm. Also jetzt in dem traditionellen Bereich. Gibt es natürlich noch die neueren Partner, die neuen Digital Forwarder, wie man sie nennt. Wir im Marketingbereich würden eher sagen, ja gut, das sind halt einfach digitale Plattformen, die damit dazukommen und die dann versuchen, solche Sachen zu aggregieren. Mhm. Da gibt es natürlich auch 1, 2, 3, 4 Player auf dem Markt.
Ja, das war genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Da gibt es ja nicht nur die 100 Jahre alten Unternehmen, sondern die New Kids on the Block, gerade jetzt hier auch mit deutschem Funding. Jetzt einige Player mit viel Erwartung auch gestartet. Ich weiß nicht, so als geneigter Gründerszene und Handelsblattleser würde ich jetzt sagen, es ist gefühlt so ein bisschen ruhiger drum geworden, aber ich bin überhaupt kein Logistikexperte, deshalb kann ich das gar nicht sagen. Aber die sind, glaube ich, also verhältnismäßig laut gestartet nach den Finanzierungsrunden. Wenn ihr die spürt, wie spürt ihr die?
Also letztendlich glaube ich schon, dass natürlich solche Partner wie jetzt von Ferry und sowas, dass sie Freightos, Flexport, Freighthub und wie sie alle heißen, die haben natürlich ihre Berechtigung im Markt, digitale Plattformen anzubieten. Und dort auch Services für den Kunden anzubieten. Also es ist ganz offensichtlich auch ein logischer Schritt, sowas zu machen. Ist natürlich wie in anderen Industrien auch die Herausforderung, die großen Player machen sowas dann auch. Mhm. Also hat man das zum Beispiel auch im Retail, im E-Commerce, ist jetzt, als Zalando gestartet ist, fand das Otto oder sowas blöd oder umgekehrt oder About You. Und dann hat man natürlich die verschiedenen Player und jeder hat so seinen Bereich, wo man sich weiterentwickeln kann. Mhm. In der Logistik hat man so gesehen halt noch ein bisschen Schwierigkeiten. Man kann zwar sagen, okay, diese Heavy Assets, die man teilweise nutzen muss, wie Schiffe von A nach B oder LKWs, Container. Irgendeiner muss ja rein investieren. Also es kann ja nicht nur Portale oder Plattformen oder Ecosystems geben. Irgendwie muss ja der Kaffee dann doch von A nach B kommen. Bei aller Liebe zu 3D-Druck oder sowas, aber irgendwie.
Ja. Also die erste Wertschöpfung, die Plattformen in der B2C-Welt gebracht haben, war ja erstmal transparent in den intransparenten Markt reinzubringen. Das fing ja erstmal mit den Preisen an und ging dann immer weiter. War das bei euch ähnlich? Ich denke nur sowas wie eine Frachtrate. Ich bin da vielleicht zu naiv, aber ich hätte gesagt, so eine Frachtrate dürfte eigentlich nichts Intransparentes sein, oder?
Genau, richtig. Also das hatten wir auch bei Hapag-Lloyd vor zweieinhalb Jahren erstmalig eingeführt, dass man sich wirklich online bei Hapag-Lloyd einloggen kann und sagt, ich möchte einen Container, den und den, von Singapur nach Rotterdam oder Hamburg und man bekommt dann sofort den Realtime-Preis dafür und kann das auch gleich dementsprechend buchen. Mhm. Das hat so ein Stück weit, das ist neu im Markt. Aber man sieht natürlich auch genau die, was du gemeint hattest mit der Transparenz. Das fördert natürlich die Transparenz und auch die Beschleunigung. Und auch die Prozesse werden durch sowas natürlich viel schneller. Vorher hat man ein Angebot angefragt und dann hat man zwischen 2 und 6 Stunden später hat man ein Angebot zurückbekommen per E-Mail oder per PDF oder so.
Und das war wirklich noch vor 2 Jahren so?
Ja, richtig. Ja. Also das ist auch an manchen Stellen, auch bei kleineren Unternehmen ist das noch gang und gäbe, dass das einfach ein bisschen dauert. Mhm. Und das hat Hapag-Lloyd sehr gut automatisiert durch eine gute Technik, durch ein gutes Backbone, das eben automatisiert und das auch dem Kunden online und digital per Apps und so weiter zur Verfügung gestellt. Ja. Und das ist natürlich dann auch ein treibender Motor hinsichtlich Sales, Marketing, wie man natürlich schneller Geschäft machen kann und wie man dann auch diese transformatorischen Modelle aufbauen kann.
Ja, okay. Ich hätte aber nochmal, also meine naive Vorstellung, ich hätte gesagt, wie hier Anbieter und Nachfrager zusammenkommt, ist relativ trivial. Ich stelle mir vor, dass ihr regelmäßige Kunden habt, die Güter über mehrere Kontinente hinweg mit einem gewissen Zeiterfordernis und das bestimmt im Wesentlichen dann die Wahl des Transportmittels und mit einer gewissen Kostenerwartung irgendwie bewegen wollen und sich dann unterschiedliche Angebote einholen und das dann prozessual relativ einfach läuft. Richtig. Wie kann man sich denn darüber hinaus als Anbieter in so einem Markt differenzieren?
Genau, also das, was du angesprochen hast, ist genau richtig. Also solche typischen Haribo, Starbucks, Daimler, BMW und die ganzen großen Marken, die haben natürlich auch bei Hapag-Lloyd große Kontingente, weil da weiß man ungefähr, was man liefern will, was man liefern möchte. Und das läuft auch mit in dem Geschäft mit dabei. Was man jetzt natürlich neu auch mit dazu macht, ist diese Quick Quotes, so gesehen. Das heißt also schnelle Angebote bekommen für, was weiß ich, Hersteller, die einfach mal hier 3 Container brauchen oder die 17 Container oder die 500 Container brauchen. Aber das sehr dynamisch einfach. Die nicht sagen, ich habe einfach 300.000 Container, ist immer übers Jahr gesehen immer gleich, jeden Monat so ungefähr. Also dass man da auch dynamischer reagieren kann und eben auf kleinere und mittlere Kunden zugehen kann. schneller einfach. Mehr Speed to Market, mehr Transparenz auch hinbekommt. Ja.
Sehr gut. Da im Hintergrund ist gerade der werte Herr Westermeier vorbeigealbert. Ah, ja. Der hat natürlich zu so einem hoch inhaltsvollen Podcaster, der keinen Bezug zu, weil wir keine zwei Promis sind. Doch, du bist ein Promi. Nee. Aber gut, Lena Gerke war gerade vor zwei Wochen hier. Da haben wir natürlich Schwierigkeiten, wir zwei. Aber ich wollte es nicht ablenken. So, die ihr seid, wenn ihr anbietet, ja, in einem, aber auch da, bitte korrigier mich, in einem vermeintlich volatilen Markt unterwegs. Also ich kriege immer nur mit, wie Frachtraten sich in Abhängigkeit von Kapazitäten, von Routen sich verändern können. Ich weiß nicht, was für eine Auswirkung sowas wie ein Handelsstreit zwischen zwei Großmächten wie den Vereinigten Staaten und China für Auswirkungen auf euer Geschäft haben könnte. Aber ist das wirklich so, wie ich mir das ausdenke, wenn ich an der Elbe stehe und die ein- und auslaufenden Containerschiffe angucke, die jetzt in letzter Zeit alle sehr, sehr voll aussehen, aber auch noch vor 10 Jahren regelmäßig nur halb leer durch die Gegend geschippert sind?
Ja, das sind genau die richtigen Fragestellungen, die man natürlich hat. Klar sind natürlich Handelsstreits, Handelsembargo, solche Sachen. Dadurch, dass man wirklich ein globales Unternehmen ist, und das sage ich auch immer zu Kollegen aus der digitalen Welt, wenn man richtig global arbeiten möchte, dann sind solche Firmen wirklich gut. Also wenn man auch in Richtung Marketing wieder geht, da merkt man erstmal, wie man in 129 oder respektive 144 Ländern Marketing macht über SEO, SEA, Programmatic, Display Advertising und so weiter, die Social Kanäle bedient, dann merkt man erstmal, was global ist mit den Kollegen vor Ort. Das ist nochmal ein ganz schönen Aufschlag anders, als nur digital zu arbeiten. Es war für mich aus die letzten 2,5 Jahre super schön, das richtig zu erleben, weil es ist was ganz anderes, wenn man in China über Baidu, Yandex und über Lateinamerika, Kanada wirklich mit Kollegen vor Ort localized Marketing macht, globales Marketing über die unterschiedlichen Kanäle. Okay. Aber die Fragestellung, die hat man natürlich auch die ganze Zeit. Und weil du auch gemeint hattest, vor 10 Jahren sah es auf den Schiffen noch ein bisschen anders aus. Wenn man 25 Jahre zurückgeht, dann waren die größten Containerschiffe um die 4000 Container auf dem Schiff. Jetzt, wenn man sieht, sind es dann doch schon 20 oder 22.000 Container auf einem Schiff. Und das allein in 25 Jahren.
Ja, und ich werde mir sagen lassen, dass die Kapazitäten dieser neuen Klasse nochmal deutlich mehr ist und dass auch eine ganze Menge Kapazität jetzt in den Markt reinkommt.
Ne? Ja, muss man sehen, wie man das auch optimieren kann. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ob noch größere Schiffe das dann auch wirklich oder ob man dann nicht auch sagt, okay, dann nimmt man halt zwei. Weil irgendwann muss man auch sagen, da müssen natürlich auch die Häfen ausgebaut werden. Man kann dann auch nicht jeden Hafen anfahren. Und das sind dann natürlich lauter so Spezifika, wo man auch sagen kann, man braucht auch eine gewisse Länge in einem Hafen, damit man dort auch in Anführungsstrichen parken kann. Das muss natürlich dann auch alles immer klar sein. Aber deswegen macht es das natürlich auch super spannend, das Ganze zu organisieren.
Du hast vorhin die unterschiedlichen Kanäle angesprochen und die unterschiedlichen Regionen und Länder und damit auch verbundenen Sprache- und Kulturräume, die da zu bedienen sind. Wie ist denn das Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales? Das ist ja so, in den meisten B2B-Unternehmen ist das etwas, wo viel Wert entstehen kann, aber wo auch viel Wert vernichtet werden kann, wenn das nicht reibungslos zusammenläuft. Was ist da euer Geheimrezept?
Also unser Rezept ist, wir hatten vor 2 Jahren jetzt mit dem digitalen Marketing auch angefangen. Und das ist auch der schöne Vorteil bei Hapag-Lloyd, weil wir sehen die digitale Transformation und eben die Digitalisierung direkt im Kerngeschäft auch, um dort anzufangen. Deswegen ist in meinem Verantwortungsbereich eben auch das digitale Marketing, die Produktentwicklung, die Datenanalysen, aber auch eben der Sales mit den Kollegen in den Ländern. Dadurch hat man natürlich auch eine ganz andere Durchschlagskraft, weil man sagt, wenn man ein Produkt entwickelt, dann vermarktet man das Produkt, dann verkauft man das Produkt über den Sales in den Ländern und man misst letztendlich, was dieses Produkt dann auch für einen Impact hat. Also das spielt alles zusammen und das kontinuierlich mit diesem Build Measure Learn, was man natürlich aus der Transformation kennt, immer wieder verbessern und zu gucken, wie performen die Werbemittel, wie performen die E-Mail-Kampagnen, wie performen die Produktverbesserungen und dann eben in der nächsten Iteration verbessertes Produkt, verbessertes E-Mail-Marketing, verbessertes Advertising und das kontinuierlich weiter. Und das eben haben wir erstmal zentral aufgesetzt. Und nachdem wir zentral auch da Experten dazu reingeholt haben, das aufgebaut und jetzt in der nächsten Stufe das immer mehr in die einzelnen Länder skalieren, damit man auch diesen Localized Content stärker reinbekommt und auch das Localized Marktfeedback, aber dementsprechend die Salesmannschaften wissen immer voll Bescheid, was, wo, wie, wann auch läuft.
Und wann holt ihr die regionalen Partner damit dazu, damit die das nicht als Fremdkörper empfinden, sondern das möglichst gut annehmen?
Die Organisationsstruktur ist doch in mancherlei Hinsicht agil, aber auch sehr hierarchisch. Mhm. Und das hat natürlich zweierlei Vorteile. Agil heißt, dass man innerhalb seiner Schranken sehr schnell Adaptionen machen kann und agil arbeiten kann. Hierarchisch bedeutet aber auch, dass man sagt, folgende Kampagnen bereiten wir jetzt vor in den nächsten 90 Tagen. Die kommen jetzt, die kommen dann und dann. Da kann sich jeder ein Stück weit dann auch immer 90 Tage im Vorfeld auch vorbereiten und sieht dann auch, okay, nächsten Monat kommt das, dann kann ich meine Sales-Kampagnen drauf aufbauen. Also da gibt es immer ein klares Statement und Order, okay, so wird jetzt weitergearbeitet und dementsprechend wird es dann wieder agil angepasst.
Du hast mir vorhin im Vorgespräch verraten, was das dein Erfolgsrezept ist, um agile Strukturen einzuführen. Magst du das nochmal wiederholen?
Also agile Strukturen, ja, gerne. Also aus meiner Sicht zweierlei Punkte. Ich gucke immer sehr stark, dass man 70%, also bei Hapag-Lloyd ist es jetzt Schifffahrt und Logistik, deswegen 70% meiner Kollegen, unserer Kollegen sind Schifffahrt und Logistik. Und nur 30% sind externe Spezialisten, Marketing, Programmatik, Datenanalysen und solche Sachen, was man eben in der Schifffahrt und Logistik jetzt nicht so hat. Aber wir bringen die quasi zusammen, dass man 70% Schifffahrt und Logistik hat, damit sich alles als wir anfühlt. Mhm. Und nicht so, das sind die anderen, das sind die Nerds oder das sind jetzt die anderen. Mhm. Und das ist eben ein Erfolgsrezept, dass man da eben ganz stark aufpasst, dass das nicht die anderen sind. Die anderen machen nur die coolen, innovativen Sachen und wir müssen den alten Schifffahrtsscheiß machen. Also das...
Versteht man auch.
Ja. Sowas habe ich in anderen Transformationen genau solche Sätze analog erlebt. Und deswegen habe ich die adaptiert und gesagt, damit nicht die das nette, tolle, innovative machen. Das sind wir und das ist eben Hapag-Lloyd, damit man das in Gemeinsamkeit gemeinsam hinbekommt. Ja, und das zweite ist letztendlich, dass man guckt, agile Arbeitsmethoden, wie man die auch zum Beispiel einführt ist, dass man Leading by Example, dass man Sachen einfach vorlebt und vormacht, dass man sagt, okay, jetzt machen wir ein Meeting dazu und dann machen wir einen Requirement Workshop, wo wir Anforderungen aufnehmen. Dann in zwei Wochen machen wir meinetwegen Demo Day, dass wir gucken, zuerst mal ein Sprint Planning natürlich, Requirement Workshop, dann Sprint Planning, dann entwickeln wir was, dann machen wir ein Demo Day und dann machen wir ein Review und eine Retrospektive. Und so gesehen da ein Stück weit angefangen und das immer mehr mit den Kollegen durchgespielt, bis man natürlich gemerkt hat, oh, das ist ja agile Sprintplanung, das ist ja Scrum und so weiter. Also so gesehen nicht mit diesen Buzzwords, wie man es häufig in solchen Unternehmen auch hört. Traditionelle Unternehmen sagen häufig, ja, das sind Buzzwords und ganz schwieriges Thema, sondern erstmal die ganzen Buzzwords weglassen und operativ schön zeigen, gemeinsam dran arbeiten und umsetzen. Und dann kommt Stück für Stück das Learning auch aus der Organisation, aus den Abteilungen, merken dann, oh, das ist ja Scrum oder Kanban oder Scrumban oder wir arbeiten jetzt agil. Mhm. Und dann ist dieses Renaming, ist dann quasi nur noch ein Fingerschnippen. Okay. Aber umgekehrt hätte man sich tot diskutiert, ob man jetzt Scrum, Kanban, agil, Scrumban oder was man jetzt eigentlich macht. Und deswegen ist das so ein bisschen der Trick, das Stück für Stück nicht direkt so zu nennen. Also eher, das nennt man ja manchmal auch Silent Transformation, dass man das über eine Silent Transformation macht, das Buzzword einfach umschifft und mit Doing ersetzt. Das war
gar keine Aversion am Anfang, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist.
Genau, oder richtig. Gar nicht, weil man weiß, ich bin erstmal gegen das Neue, bin ich per se. Ja. Man hat ja immer diese 25%, die sind immer per se gegen alles und damit die sich nicht aufregen können, sagt man einfach gar nicht, dass sich jetzt da was groß geändert hat.
Super interessant. Also das ist das, wie man die Organisation mehr oder weniger aus sich heraus zum Bewegen, zum Transformieren bringt. Also es ermöglicht, dass das passiert. Aber wenn zum Beispiel auch neue Ideen, neue Innovationen angedacht und geschaffen werden sollen, da bleiben ja auch viele im Workshop-Zustand hängen und kriegen dann die PS aus diversen Gründen nicht auf die Straße. Was sind da eure Methoden, deine Ansätze, um Innovation auch wirklich Realität werden zu lassen?
Also da muss ich sagen, die PS auf die Straße bringen, das gibt es eigentlich nur noch, wenn es der Kunde dann nicht annimmt. Ah. Alles andere ist eigentlich durch diese exponentiellen Growth Cluster, durch die Frameworks, wie wir arbeiten, das heißt jetzt OKRs, exponentielle Growth Cluster, wie wir zusammenarbeiten, sowohl im Headquarter als auch in den 129 Ländern, ist sehr stark durchstrukturiert. Mhm. Und auch wenn wir Produkte planen, dann wird sofort geguckt, okay, was muss gemessen werden, welche Kundendaten brauchen wir, welche Kampagnen müssen aufgesetzt werden, wie viel Kampagnen müssen wir aufsetzen, wie viele Kunden müssen wir ansprechen, sei es über Advertising, Retargeting, E-Mail-Kampagnen, wie viele Neukunden müssen wir gewinnen. Das wird schon sehr stark vorausgedacht oder vorausgeplant. Also meinetwegen für den nächsten Monat, okay, was muss da reinkommen? Und dementsprechend wird es wieder mit diesen Zyklen, also Sprintplanung nicht nur IT-seitig, sondern auch im Sales, im Customer Service, überall haben wir diese kontinuierlichen Zyklen mit diesem Build, Measure, Learn. Mhm. Und dadurch gibt es diese Fehlschläge eigentlich so gut wie gar nicht. Die Fehlschläge gibt es nur, wenn man merkt, oh, der Kunde nimmt das Produkt zum Beispiel gar nicht oder nur sehr wenig an, wo man dann merkt, okay, das hat man jetzt in dem MVP ausprobiert, das ist vielleicht gerade nicht so der Target-Markt, der deutsche oder französische Markt ist für diese Art von Produkt nicht so da, oder für die anderen 80 Länder.
Aber diese Art von Fehlschläge sind ja dann eigentlich normal für einen Iterationsschritt, der muss ja nicht jedes Mal zum Erfolg führen, das gehört ja mit dazu. Ich dachte ehrlich gesagt mehr, aber vielleicht tue ich da Hapag-Lloyd oder so Unternehmen, wie ich mir Hapag-Lloyd vorstelle, eine gewisse Legacy, ein eher traditionelles Geschäftsmodell, was aber auch durchaus unter Margendruck gekommen ist oder weiter noch kommen wird. Ich hätte jetzt eher an Exekutionsherausforderungen gedacht, also dass die Exekution von neuen Ideen nicht schnell oder nicht konsequent genug ist oder anders gesagt, dass ihr gar nicht bis zum MVP kommt. Mhm. Aber wenn ihr das Problem nicht habt, dann will ich euch damit nicht quälen.
Man kann natürlich aus Management-Sicht immer sagen, es muss mehr Qualität rein und es muss schneller gehen. Mhm. Das kann man natürlich immer sagen. Und das kann man natürlich und ist auch natürlich ein Ziel, auch nächstes Jahr 2020, das zum Beispiel auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, dass man Sachen schneller reinbekommt, damit das Handover oder das Miteinander zusammenspielen, so ähnlich wie auf dem Fußballplatz, dass die Pässe einfach schneller, reibungsloser gehen. Manchmal vielleicht sogar, so wie man das in agilen oder ganz modernen Organisationsstrukturen kennt, dass man manchmal mitunter gar kein Meeting braucht, weil das quasi so ein blindes Miteinander auch teilweise wird. Mhm. Und das kann man natürlich auch immer noch optimieren. Aber wichtig ist für mich halt, dass man auch diese Frameworks, wie man zusammenarbeitet, wo man nachguckt, das ist super wichtig in der Transformation, dass die Kollegen, Kolleginnen Guidance haben, dass die Führung haben und innerhalb dessen dann agil arbeiten können. Mhm. Weil ich häufig sehe nämlich, dass ohne diese Führung oder diese klaren Vorgaben wird es sehr schwammig. Und dann wird auch Transformation und Change natürlich viel mit Fragezeichen behaftet. Mhm. Und wenn man natürlich dann 10.000 Mitarbeiter hat, dann hat man manchmal 30.000 Fragezeichen generiert. Mhm. Und das lähmt dann in der Organisation. Deswegen muss man da sehr klar und sehr strikt sein. Und manchmal vielleicht auch, oder nicht nur manchmal, einen Schritt nach dem anderen gehen. Mhm. Manchmal nicht sehr innovativ zum Beispiel nach vorne gehen, sondern deswegen auch sehen, die Organisation analysieren, was braucht die Organisation als erstes. Manche Organisationen haben agiles Arbeiten, da muss ich es nicht einführen. Mhm. Also erster Schritt ist, gibt es agiles Arbeiten? Gibt es eine Verlinkung zwischen Marketing, Sales, Customer Service, Dateneinheiten, Reportings, Realtime-Dashboards, gibt es sowas? Wenn es Teile davon nicht gibt, ja, dann weiß ich auch schon, wo ich arbeiten muss und welche Abteilungen ich miteinander verbinden und verlinken muss, damit die exponentielles Wachstum oder auch zusammen einfach sich beschleunigen können.
Hast du ein Beispiel für uns für so ein exponentielles Growth Cluster? Mhm. Also was versteht man runter und wie sind die dann aufgesetzt? Was sind die Erwartungen daran?
Genau, also es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich nehme mal zum Beispiel das Produkt wieder QuickQuotes bei Hapag-Lloyd, wo man eben online Container buchen kann, gleichen Preis bekommt und sowas. Das muss natürlich vom Produktmanagement, IT-seitig, das muss entwickelt werden. Dann macht man da sein MVP, entwickelt es. Dann ist im zweiten Schritt natürlich wichtig, ich muss das Produkt natürlich auch vermarkten. Ich brauche dafür Advertising. Also die Marketingabteilung ist genau abgestimmt auf dieses Produkt. Nicht, dass sowas wie manchmal in manchen Unternehmen entsteht. Ah nee, Marketing, ah nee, sorry, wir haben jetzt noch eine andere Aktion dazwischen. Ah nee, wir müssen noch, was weiß ich, Ostern, Weihnachten, blablabla vorbereiten. Für das Produkt haben wir erst in 3 Wochen Zeit. Das muss in einem Schlag sein. Also wenn man Raketen zündet, dann zündet man die gleichzeitig und nicht so nacheinander stöpselweise. Sondern, und deswegen, Produkt wird entwickelt, Produkt wird gebaut, Marketing bereitet die Kampagnen drauf vor, bereitet E-Mails vor. Dann die dritte Säule ist der Sales und Customer Service, dass die genau wissen, dieses Produkt kommt mit diesen Features, den MVP bauen wir. Der wird angesprochen, so und so viele Kunden schreiben wir an, in meinem Markt, welche Kunden werden angeschrieben, damit die Kollegen nämlich auch Telefon Interviews oder mit ihrem Kunden direkt sprechen können, dass die Workshops vor Ort in Spanien, Lateinamerika, Kanada eben machen können für ihre Kunden, für ihr Produkt, mit genau dem Produkt. Und die vierte große Säule ist, dass alles das gemessen werden kann, was gemessen werden kann. Mhm. Wie nutzt der Kunde das? Wie nutzen die Mitarbeiter das? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht so gut? Sind die Kunden daran interessiert? Wo springen die Kunden ab? Damit das alles analysiert werden kann, um die Produktentwicklung besser zu machen und um das Marketing besser zu machen und um den Sales besser zu machen. Und die vier Cluster, die sind eben diese vier exponentiellen Growth Cluster, die sind super hart mit Realtime-Dashboards miteinander verbunden. Mhm. Und die treffen sich wöchentlich, monatlich und alle 90 Tage, um dich kontinuierlich, Build, Measure, Learn, immer zu verbessern.
Und lass mich raten, diese Dashboards dienen in der Hauptsache den projektbeteiligten Menschen, die daran arbeiten und nicht primär der Managementbespaßung, richtig?
Richtig, genau. Das ist auch ein Wechsel. Da muss man auch sagen, das ist jetzt kein Management-Report, wo man sieht, der Kanal geht um 2% oder 30% nach oben, sondern da stehen Kunden drin, da stehen Kundenwachstum. Wen muss ich anrufen? Wie viel muss ich diese Woche noch anrufen? Wie viele E-Mails gehen noch raus? Welche Conversion-Rates, welche Dropout-Rates haben? Wie viel man noch Retargeting draufschalten muss? Aber das halt wirklich ganz knallhart. Weil agiles Arbeiten ist ja kein, wir sind jetzt mal ein bisschen flippig und spielen ein bisschen Kicker und trinken Mate, sondern das ist eigentlich knallhartes Runterdeklinieren. Mhm. Agiles Arbeiten nach agilen Frameworks ist schon eine ganz schöne Maschine. Und wenn man die anschaltet, dann sieht man auch, und das sieht man sehr schön an unseren Produkten und Projekten oder auch wie man Hapag-Lloyd transformiert, das hat sehr viele exponentiellen Kurven einfach generiert, die bisher entweder nur linear, statisch oder nur Wachstum von XX dann immer nur haben, sondern da sieht man wirklich, wie man exponentiell das kontinuierlich nach oben schrauben kann.
Wenn wir mal so an die Spitze einer sich transformierenden Organisation, wenn man sich die Spitze einfach mal anguckt, jetzt nicht nur bei euch spezifisch, sondern du beobachtest, also du kennst ja auch andere Unternehmen aufgrund deiner Beobachtung oder auf deinen vorherigen Stellen heraus, da ist die Rolle des CDOs ja, also zum einen nicht immer ganz unumstritten, also viele hadern ja mit diesem Konzept. Zum anderen ist da aber auch die Realität eines CDOs durchaus ja nicht nur mit Glück und Selbsterfüllung irgendwie versehen, sondern teilweise auch gerade mit Frustration und erheblichen Widerständen innerhalb einer Organisation. Was ist deine Sicht darauf? Und ich will jetzt ganz bewusst jetzt gar nicht nur, also gerne, wenn du es jetzt konkret an dem Beispiel machst, aber sondern auch, weil du ja auch mit anderen Branchenteilnehmern und außerhalb deiner Branche sicherlich im Austausch bist.
Genau, richtig. Also ich habe mich auch deswegen explizit für Hapag-Lloyd entschieden, weil dort war das Setup ein bisschen anders. Und ich habe es vorher eben sei es bei Beiersdorf oder bei VW oder bei Daimler, bei anderen, da sind teilweise die Setups andere. Und Hapag-Lloyd waren die einzigen, die digitale Transformation im Sales, im Kerngeschäft beim CEO angesiedelt haben. Und nicht als IT-Verlinkung und nicht als Strategieteil oder sowas, weil das habe ich einfach oft genug auch in der Vergangenheit gesehen, das ging meist nicht sehr gut. Und man muss sich halt auch klar sein, was man eigentlich möchte, was ich für eine Transformation möchte. Möchte ich einen M&A-Case machen? Ja, dann kann ich vielleicht Plug-and-Play machen oder ich gucke einfach nur M&A-seitig, in welche Startups und welche innovativen Modelle investiere ich. Das ist der M&A-Case. Ich kann aber auch sagen, okay, ich hole mir nur irgendwelche Startup-Incubator, Accelerators rein, um letztendlich mein Stammgeschäft zu educaten. Das ist Education. Das ist nicht, dass man sagt, die haben jetzt ganz tolle Ideen und das integriere ich ganz groß. Nee, die sind nur dazu da, das Stammcorporate zu educaten, damit die auch nicht über Trello oder sonstige agilen Tools, Slack drüber fallen und sich, oh nee, das können wir gar nicht machen, sondern man educated nur. Also M&A, Finanzcase, educaten der Company. Oder man möchte wirklich sein Kerngeschäft transformieren oder man möchte inkrementell den Core Stück für Stück weiter transformieren und verbessern. Und dementsprechend muss man natürlich auch sehen, welche Art von Transformation möchte ich denn? Und viele Unternehmen können das nicht so knallhart separieren und vermischen das auch geistig sehr stark. Und dann kommt halt nur so ein geistiges Wischiwaschi raus und so agieren die dann auch. Deswegen ist man dann bei manchen Transformationen auch unglücklich. Ah, das ist jetzt nicht so toll gelaufen, da haben wir uns was anderes vorgestellt. Das ist anders, das haben wir uns anders vorgestellt. Das sind einfach diese falschen Vorstellungen, die man von so einer Transformation hat. Wenn man die aber klar im Vorfeld klar macht, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich mein Kerngeschäft transformieren? Möchte ich mit netten Startups zusammenarbeiten und educaten? Oder möchte ich nur finanzielle M&A-Cases, Kunden und Technologie kaufen? oder eine Kombination davon, aber das muss man schon ganz klar sagen. Mhm. Kann man auch.
Also da müsste ich sagen, die Erwartungshaltung wird im Grunde, die ist vermutlich schon fahrtabhängig in dem Moment, wo ich mich für ein Aufhängen innerhalb der Spitzenorganisation entschieden
habe. Genau, richtig. Weil einige Firmen, die sagen sich, wir machen jetzt Incubation Acceleration und dann holt man sich 5 Startups rein und macht dann so Startup Screening und solche Sachen. Und dann denkt man sich, ja, aber wie können wir die denn, wie können wir jetzt mit denen gemeinsam wachsen und wie kann das bei uns hier weitergehen? Und dann gehen die Schmerzen los und dann wird es kompliziert.
Ja, das ist ja auch eine Frage, was man dem Core eigentlich auch zutraut. Ne? Mhm. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Viele der Argumente, die ich auch schon gehört habe, die das nah an oder in der IT aufgehängt haben, haben das Argument verwandt, dass die dann natürlich auch jede Menge Truppen befehligen. Also könnt ihr auch sagen, wenn man derjenige, der dicht an der IT sitzt, ist vermutlich am dichtesten an Budgets und Ressourcen. Was ist deine Sicht darauf? Was sind die Nachteile der IT-Aufhängung?
Nur die reine IT-Aufhängung kennt man aus jeder Organisation. Da gibt es diesen flotten Spruch, wo man sagt, ah, das machen wieder die Nerds. Mhm. Oder die Nerds machen da irgendwas, die machen da irgendwas, die ITler halt. Mhm. Das ist dann, wird sehr schnell allein durch Organisationen, durch solche Sätze natürlich sehr schnell separiert. Mhm. Und damit man sowas verhindert, man will ja sein Kerngeschäft oder die gesamte Firma auch transformieren und verändern und den Change bewirken. Und auch das Geschäft, das Business besser machen. Und deswegen sagen wir auch bei Hapag-Lloyd, machen wir das eben so, dass große Teile natürlich bei mir sind, aber viel auch bei HR, weil es natürlich ein sehr großes auch Personal, Education-Thema ist, Change-Thema, dass man das über viele Säulen verteilt. Mhm. Also Digital Transformation ist nicht eine Sache eines IT-Lers, eines IT-Königs.
Mhm. Und auch nicht an der Stabstelle.
Und auch nicht, auch nicht in meiner Rolle jetzt, sondern es verteilt sich halt einfach.
Ja.
Und so muss man das auch gestalten und wahrhaben.
Würdest du das sagen, wenn wir jetzt eine Liste machen müssten, die größten Fehler im Transformationsprozess oder im Angang an einen Transformationsprozess beinhalten würden? Würdest du sagen, dass richtige oder nicht richtige Aufhängen des Transformationsbeantworten nach Fachbereichen oder innerhalb der Hierarchie gehört zu den Top 5 Fehlern?
Ja, voll. Also ich habe da so eine Liste mit 10, wo man sagt, 10 successful steps for digital transformation. Ja. Und einer ist eben Organisation. Man kann jetzt allerdings nicht sagen, manchmal wäre es in der IT auch ganz gut, wenn man es macht. Es kommt auf die Organisation drauf an. Man muss sich die Organisation angucken, wo macht es Sinn. Ja. Weil in manchen sollte man vielleicht auch in der IT starten, weil auch zum Beispiel sagt man, okay, man möchte schneller neue Technologien entwickeln. Ja, dann hole ich mir eventuell Incubation und Startups rein, die nur mit der IT zusammenarbeiten, um die Technologieinnovationen zu boosten. Ist ein ganz anderer Ansatz. Aber somit kann man hier schon mal anfangen und dann siedelt man es dort auch an.
Ja.
Also das ist wirklich, Organisation ist da ein wichtiger Punkt. Und da sieht man auch häufig, dass auch für die neuen Organisationen der Zukunft, dass die natürlich auch anders gestaltet sein müssen, als man sie auch bisher sieht. Mhm. Also man sieht schon sehr viele Neuigkeiten auch mit agilen Organisationen, klar natürlich Matrix-Organisationen, aber auch eine viel kleinere, also eine flatten Hierarchy. Mhm. Da hat man sehr viel kürzere Wege auch miteinander, auch in, also bei uns jetzt, wie die Marketingaktionen laufen, zum Beispiel in 144 Ländern, da hat man super knappe Wege.
Mhm.
Da kann man keine große Organisation aufbauen, wie man sie manchmal vielleicht sogar klassischerweise aufbauen würde.
Ja. Hast du noch mehr von diesen, du musst jetzt nicht die ganze Zehnerliste runterbeten, aber hast du noch mehr so Highlight-Merk-Punkte?
Genau, also wie gesagt, einmal der erste Punkt war die Organisation, was wir schon angesprochen hatten. Dann muss man auch ganz klar sagen, was möchte ich eigentlich machen? Möchte ich meinen Kern transformieren? Mhm. Möchte ich mein Geschäft inkrementell transformieren oder möchte ich disruptive Innovation machen? Das sind drei unterschiedliche Sockel und die muss ich auch aus meiner Sicht, hat sich erfolgreich herausgestellt, dementsprechend auch trennen, was möchte ich? Meinen Kern verbessern, meinen Kern inkrementell Stück für Stück ein bisschen am Rand verbessern oder disruptiv, weil viele springen sehr schnell auf disruptiv, sagen sich, boah, wir müssen jetzt alle Blockchain machen und wir müssen Artificial und machen, ohne dass der Kern aber so bereit ist. Haben wir Realtime-Daten im Unternehmen, können wir mit Realtime-Daten auch im Unternehmen Cross-Company arbeiten, dann macht auch Blockchain und Artificial, das skaliert dann auch viel besser. Deswegen setze ich eher auf mittelfristige, nachhaltige Skalierung, weil dann merkt man nämlich auch den Durchzug, weil dann zieht es auch in 140 Ländern durch wie Rakete. Ja. Ja. Das ist dann wieder das exponentielle Skalieren. Also das ist ein Punkt. Man hat doch zum Beispiel Protect the Idea, dass man die ersten, wenn man was Neues macht, die ersten 6, 9, 6, 12 Monate die Idee, das Projektteam in Ruhe lässt. Also eine Organisation wie Anfang schon gesagt, 25%, die sagen sich immer, ah, das mag ich eh nicht. Die sind immer dagegen, die blockieren das, die machen alles. Die sagen, ja, das wird doch eh nicht funktionieren. Und damit man denen den Freiraum und die Ruhe lässt, auch Veränderungen durchzuführen. Weil sonst beschäftigen die sich 80% ihrer Zeit, ja du, wir mussten jetzt die ganze Zeit rechtfertigen, warum wir dieses Tool nutzen und warum das. Und da müssen wir noch hier Legal und hier Compliance und hier IT und da. Und bis man guckt, verbrät man 85% seiner Zeit nur mit sowas, anstelle es einfach zu machen. Mhm. Klar muss man natürlich Legal und solche Sachen klären, aber mit dem richtigen Augenmerk. Also deswegen Protect the Idea, muss man die teilweise auch ein bisschen schützen. Weil wenn sie nämlich dann Skalierung haben, und das hat man auch an etlichen Success Cases und nachhaltig gesehen, wenn dann urplötzlich 50% mehr Kunden, 300%, 5000% mehr Kunden da sind oder mehr Business, dann sagen sie, ah, das funktioniert ja doch. Mhm. In etlichen Cases habe ich schon erlebt, dass man die Sachen totgeredet hat. Halt vorher, wie man es so kennt, zerredet, kaputt geredet oder finde ich eh blöd. Und dann hat man irgendwie so eine halbseidene Lösung gemacht, die dann nicht funktioniert hat, wo dann natürlich die wieder sagen können, ich habe es doch immer gesagt, dass das nicht funktioniert.
Und dann ist man mehr mit Stakeholder-Management in der Defensiven beschäftigt.
Genau, richtig. Also das ist zum Beispiel so eine Sache. Und ganz wichtig, playing two games at the same time, ist zum Beispiel auch eins davon. Man muss sich um das Neue kümmern, aber auch um das Alte. Weil das ist immer so gern, wie gesagt, ja, wir müssen alle Ressourcen auf das Neue und wir müssen, ja, aber was ist denn mit dem Alten? Mit dem Alten machst du aber 95% deines Geschäfts.
Klar. Wenn also dir das musst, auf die Füße fällt, dann gibt es kein Neues mehr.
Du musst beides gucken. Also und das wird auch aus Management-Sicht häufig, aus meiner Sicht, was ich sehe, missachtet. Man macht entweder nur das Alte oder, und deswegen dieses Wort oder dazwischen, oder das Neue. Deswegen sage ich Altes und Neues. Bis man die Balance, da regelt man letztendlich dazwischen. Und wie man halt häufig auch sagt, jedes Unternehmen hat sein SAP-Projekt, Salesforce-Projekt, sein Migrations-Website, blablabla Projekt. Mhm. Und wenn man mal guckt, hat man 70-80% seiner Ressourcen drauf gebunden. Mhm. Und dann hört man nämlich häufig dann solche Sätze, ah nee, dazu kommen wir jetzt nicht, weil.
Ja.
Wir müssen das integrieren oder die Webseite hier relaunchen oder sowas. Sage ich auch, nee, sorry Jungs, das ist eine scheiß Priorität. Mhm. Da habt ihr nicht richtig Priorisierung festgelegt, weil man braucht immer seinen Freiraum, um mit dem Kunden Build, Measure, Learn aktiv arbeiten zu können. Mhm. Und das heißt manchmal brauche ich da einfach 35-40%, um agil mit dem Kunden Produkte bauen zu können. Da kann ich ja nicht zum Kunden sagen, wir haben noch ein großes Projekt, wir müssen noch integrieren.
Ja, klar. Ja, so eine ERP-Einführung kann auch dazu führen, dass man sich ein Jahr lang oder noch länger nur mit sich selbst beschäftigt und der Markt das nicht mitkriegt.
Genau.
Ja, okay. Hast du noch einen?
Was haben wir denn noch?
Das war schon eine ganze Menge. Also wie sieht das mit der Relevanz von Know-how innerhalb deines Unternehmens aus? Ich habe vorhin verstanden, ich glaube, das war in dem Transformationsbeispiel, dass ihr 70% mit internen Ressourcen startet und irgendwie ungefähr 30% extern, damit ihr nicht diese Ablehner-Effekte habt. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es ja auch immer die Notwendigkeit, sich ständig nochmal, Education hast du vorhin genannt, sich nicht nur selbst mit frischem Wissen zu versorgen, das wäre so meine Abschlussfrage an dich später, wie du dein eigenes Wissen frisch hältst, aber auch das Wissen innerhalb der Organisation, also das wie, weshalb, warum, ist ja zentral zu verstehen, gerade wenn man vermeint, wie wir Schiffe und Güter über die Meere geführt haben, da gab es eine riesige Innovation, aber die letzte erkennbare Innovation war die Erfindung des Containers.
Richtig, genau.
Ehrlich gesagt, und das ist jetzt irgendwie, da habe ich mir mal gemerkt, die ist ungefähr so alt wie ich, also bald 50 Jahre. Wann ist der Container erfunden worden? In den 60ern, 70ern?
Oh, ich überlege gerade, war es 67, 47?
Okay, also kurz danach, also ich bin 71 erfunden worden, so.
Aber ich weiß noch, 67 oder so.
Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, das sieht man ja aus den Bildern, ne?
Wie Standard,
früher noch Stückgut oder jeder, der die, Cap San Diego
gesehen. Ja, man hat ja immer gesagt, das Schiff ist voll, wenn der letzte Seesack auch beim Captain in der Kajüte hing. Ja. Dann war das Schiff voll, aber halt mit Säcken.
Ja.
Und durch die Einführung des Standard-Containers, 20 Foot, 40 Foot, ist natürlich super Standardisierung auch reinbekommen auf den Transportwegen, auf den LKWs, auf den Schiffen, auch in den Häfen.
Ja.
Hat natürlich super gebracht, weil mit diesen ganzen Säcken und sowas war schon ein bisschen
spektakuläre Innovation, die alle 50 Jahre findet eine substanzielle Innovation statt, womit ist die nächste, der Siegeszug des 3D-Druckers und
who knows?
Oh, da möchte ich gar nicht wissen, was mit euch passiert, dann seid ihr vermutlich vorneweg, aber Spaß beiseite, die Wissen im Unternehmen zu verankern und weiterzuentwickeln. was ist da, was sind da Konzepte, die zum Ziel führen können?
Genau, es ist ein super wichtiges Thema, aber gerade also nicht nur in der jetzigen Zeit, früher wie auch in der Zukunft, ist Learning, Relearning, Continuous Learning einer der essentiellen Punkte. Man muss letztendlich seine Mitarbeiter, seine Kollegen darauf vorbereiten und auch empowern, ermutigen, neue Sachen dazuzulernen. Also wir haben zum Beispiel vor jetzt über einem Jahr schon damit angefangen zu sagen, okay, jeder Mitarbeiter hat 2 Stunden die Woche frei und da kann er lernen, was er möchte, damit man den Kopf frei bekommt. Also anfangs kommt man dann natürlich, ich mache einen Projektmanagement-Kurs oder einen Zeitmanagement-Kurs, wo ich gesagt habe, nein, die sind verboten, die machen wir nicht, sondern was anderes. Sei es jetzt, was weiß ich, Botanik, Häkeln, Transformationsprogrammierung, Java, was auch immer, Programmatic, Retargeting, einfach mal angucken, damit man die Mechaniken und andere Sachen in diesem Feld auch besser versteht und anwenden kann. Oder sei es auch Machine Learning, weil man sich dort Stück für Stück einfach auch weiterentwickelt. Und so habe ich natürlich auch viele Mitarbeiter, die natürlich auch vor 2 Jahren noch ganz anders waren. Also ich habe Mitarbeiter, die gesagt haben, naja, vor 2 Jahren konnte ich gut Excel-Listen ausfüllen und konnte sehr gut Copy und Paste in Excel machen. Jetzt kann ich Kundensegmentierung automatisch durchführen. Ich kann schon Algorithmen anwenden. Ich kann Kundensegmentierung auf automatische E-Mail-Kampagnen anwenden. Also innerhalb von 2 Jahren super weiterentwickelt. Und ich sage auch immer, jeder Mitarbeiter sollte sich im Driver Seat befinden, im Fahrersitz seiner Karriere und die selber steuern können. Wenn man nur auf der Rückbank sitzt und immer nur so vorbeigucken kann auf den Tacho und aufs Brems- und Gaspedal, ist ein bisschen blöde. Und deswegen will ich auch jeden Mitarbeiter dort besser machen, dazu zu lernen, die Zeit dafür zu haben, sich weiterzuentwickeln, weil solche Mitarbeiter braucht man auch, weil wer statisch da auf der Stelle bleibt und in 5 Jahren immer noch Copy und Paste in Excel macht, der ist halt irgendwann mit einem automatischen Dashboard oder sowas. Ja, es gab mal vor 5 Jahren so ein Excel-Report, haben aber alles online und automatisiert oder so. Also dieses Dazulernen ist wichtig. Und wir haben da auch so angefangen, die ersten 10 zu trainieren in diesen neuen Clustern. Die 10, da haben wir Workshops gemacht mit 100, mit den 100 das durchgeführt, immer wieder kontinuierlich, jeden Monat, alle 90 Tage Trainings, Education, Training on the Job, aber auch mit in der Tagesarbeit nutzen die das immer mehr und die 100 educaten jetzt die nächsten 1000.
Okay, groß, also auch aus innen heraus.
Genau, richtig.
Hochinteressant.
Und aber halt immer auch in Kombination, das ist immer in dem Daily Work. Also die sitzen zum Beispiel, wenn wir eine Woche Training haben, die ersten zwei Tage gibt es Education und die restlichen 2 Tage müssen die das selber vor Ort machen. Also trainieren, umsetzen in ihren täglichen Aktionen, was sie sonst mit dem Kunden machen, müssen die schon 2 Tage vor Ort mit uns zusammen trainieren und dann machen die das mit ihren Kollegen in den Ländern, führen die das fort. Und das machen wir halt jeden Monat und alle 90 Tage immer in diesen Zyklen. Ja. Und somit kann man natürlich auch diese Veränderung jede Woche, jeden Monat, alle 90 Tage immer knallhart durchziehen. Jede Änderung oder jede Verbesserung wieder wie so ein gleichschlagendes, pumpendes Herz in allen 130 Ländern. Dann.
Super interessant. Wie machst du das für dich persönlich? Wie hältst du dein Wissen frisch?
Natürlich viel mit Podcasts.
Wie sonst?
Selbstverständlich. Aber eben auch viel lesen, viele Gespräche mit vielen Leuten sprechen. Hört man natürlich auch mit den Kollegen, ob das aus China ist, aus Singapur, aus Afrika. Viel sprechen. Und ich habe für mich selber auch so eine Methode entwickelt. Ich mache von allem Fotos und habe einen Ordner, der heißt bei mir, was habe ich gelernt?
Okay.
Und da habe ich jetzt, dadurch, dass ich immer ein Foto mache, weiß ich auch im Rückblick, wenn ich da durchscroll, kann man so eine kurze Wiederholung auch machen. Ah, okay, was habe ich vor 3 Wochen gelernt? Was habe ich vor 5 Wochen gelernt? Was habe ich vor 2 Monaten gelernt? Kann ich immer wieder durchgehen durch die unterschiedlichen Themen. Und das hilft mir einfach, das auch zu rekapitulieren und mich immer wieder dran zu erinnern.
Was war das Letzte, was du gelernt hast? Das ist eine richtig fiese Frage. Wir haben nicht abgesprochen. Und wir schneiden ja hier nicht. Aber was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Du kannst doch gerne in dein Handy gucken.
Genau, ich schaue mal schnell in mein Handy rein. Eine Sekunde, schauen wir mal, was da noch im Ordner drin ist. Er lädt gerade noch. Also, privat war es zum Beispiel das Sonnensystem.
Ja.
Das Sonnensystem habe ich gelernt. Und über die Mayas. Da hatte ich das gelernt.
Sehr gut.
Also, weil ich habe immer unterschiedliche.
Ja.
Und in der Transformation, Sekunde, Ah, in der Transformation. Was sind zum Beispiel Building Blocks? Wie bekommt man, weil wir haben eine Celebration gehabt für Kollegen, die 25 Jahre und 40 Jahre bei uns bei Hapag-Lloyd arbeiten. Ja. Also Kollegen, die 40 Jahre im Unternehmen sind. Ja. Was kann man von diesen Kollegen lernen? Warum und wieso arbeitet man 40 Jahre für ein Unternehmen? Also gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich sagt, 40 Jahre im Unternehmen. Also wie baue ich Unternehmen, um so attraktiv für Mitarbeiter zu sein, dass die 25, 30, 50 Jahre in der Firma arbeiten?
Großartig. Ja.
Und das sind natürlich dann interessante Fragestellungen und auch Antworten darauf, was man Mitarbeitern bieten muss, damit man auch so lange in der Firma arbeitet.
Super interessant. Und diese Kollegen, die schon, oder Kolleginnen und Kollegen, die schon so lange dabei sind, die kannst du auch nicht erst in 20 Jahren fragen. Die
nee, richtig.
Werden ja vermutlich nicht bis sie 80 sind bei euch.
Genau, und deswegen jetzt auch das Learning von letzten Freitag, dass man zum Beispiel, man hat interessante Arbeit, man hat natürlich auch interessante Arbeitskollegen, man gibt auch psychologische Safety, Psychological Safety, dass man sich entfalten kann, dass man auch als Team agiert, dass man klare Vorgaben hat, dass man auf Augenhöhe mit allen sprechen kann. Mhm. Also klar, so viele offensichtliche Sachen auch, aber man muss sie auch wirklich leben. Und viele Unternehmen sagen zwar, sie haben das und ja, es ist ganz offensichtlich, aber was man auffällt zwischen Sagen und Tun, ist halt immer noch ein großer Unterschied.
Total, ja. 40 Jahre sind im Berufsleben unvorstellbar lang. Ich meine, was die schon alles miterlebt haben. Ne? Also Erdölkrisen, diverse Wirtschaftscrashs.
Richtig. Und das sehe ich auch in der Transformation. Wieder wie mit 70, 30, intern, extern. Natürlich auch neue Leute, die ganz frisch sind, die auch aus anderen Industrien kommen, aber eben auch Kollegen, die schon 30 Jahre bei Hapag-Lloyd arbeiten, weil die haben so viel Erfahrung, die kennen so viel Wege auch, Prozesse, wie Container zwei da verkauft werden, was ich mit großen Konzernen zusammen, wie man Geschäft macht, da ist so viel Erfahrung da. Das kann man jetzt als Digital Youngsters, nenne ich es mal, der vielleicht 5 Jahre Erfahrung hat, wird ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nur den Digital Youngster mit 5 Jahren hat und der andere hat halt 30 Jahre Schifffahrtserfahrung mit Großkonzernen und Stahlgütern oder sowas. Ja. Und die zwei muss man eben zusammenbringen und in einer harmonischen Art, damit die zwei Spaß haben und dort gutes Geschäft machen können.
Und voneinander lernen. Großartig. Ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt. Ganz herzlichen Dank. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir allseits gute Auslastung für eure Schiffe. Eine attraktive, margenträchtige Frachtrate und vor allen Dingen wahnsinnig viel Erfolg bei eurer Transformation weiterhin.
Vielen Dank, Ralf.
Vielen lieben Dank.